Gut. Vor kurzem feierte ein Ehepaar an einem Sonntagabend den Geburtstag des Mannes. Beide waren 60 Jahre alt geworden in diesem Jahr und der Mann hatte jetzt Geburtstag. Und als sie so da sitzen und Kuchen essen, erscheint plötzlich ein Engel. Der Engel sagt dem Mann, weil du heute Geburtstag hast, hast du einen Wunsch frei. Ich werde ihn dir erfüllen. Der Mann denkt kurz nach und sagt, ich wünsche mir, dass meine Frau 30 Jahre jünger ist als ich. Peng! Gibt es einen großen Knall und das Zimmer ist voller Rauch. Und als der Rauch so langsam verfliegt, ist der Mann 90 Jahre alt. Wir haben gestern gehört, dass es Gottes Ziel ist, uns Jesus ähnlicher zu machen. Das ist sein Ziel und das dauert an. Das geht eben nicht so schnell wie bei diesem Mann, der plötzlich ganz verändert ist von einer Sekunde auf die andere. Veränderung ist ein Prozess, davon haben wir ebenfalls gehört. Ein Prozess, der andauert und der nicht abgeschlossen ist. Wir wollen nicht vermitteln das Gefühl, dass wenn wir aus diesem Seminar sind, ganz verändert hinausgehen und den Menschen sagen, du musst nur Schritt 1, 2, 3 und dann bist du in 3 Wochen verändert. Das soll nicht das Ziel sein. Veränderung ist ein Prozess, aber es ist ebenfalls eine Ermutigung zu wissen, dass wirklich gewaltige Schritte schon im Hier und Jetzt geschehen können. Dass wir nicht immer die gleichen sein müssen, die wir sind. Aber es erfordert auch unsere Mitarbeit, unser Mitwirken. Davon haben wir ebenfalls gestern gehört und das war auch die eine Frage, was habe ich, wie muss ich da mittun, mitmachen? Und darum geht es auch ein wenig hier jetzt in meinem Vortrag. Gott benötigt Mittel. Das eine ist, was wir gestern auch gehört haben, die Sündenerkenntnis, also das Erkennen, wo wirklich mein Problem sitzt und vor allem, wie tief mein Problem sitzt, damit ich da nachher Buße tun kann, dieses altmodische Wort, damit ich umkehren kann, damit ich diese Dinge bekennen kann und anfangen kann, Dinge zu ändern. Gott benutzt aber eben auch noch andere Dinge, nämlich die sogenannten Gnadenmittel. Darf ich dich bitten, Kosti zu drücken? Genau, was sind Gnadenmittel? Gnadenmittel sind Mittel, ist ganz einfach, das Wort sagt es ja, oder? Durch die Gott uns seine Gnade mitteilt. Mittel, durch die Gott seine Gnade zu uns kommen lässt. Theologen bezeichnen Gnadenmittel als vor allem 4 Dinge, nämlich Taufe, Abendmahl, Gottes Wort und das Gebet. Das sind diese Mittel, mit denen Gott uns seine Gnade mitteilt. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Wir werden nicht gerettet, wenn wir diese Dinge praktizieren, sondern seine fortwährende Gnade, diese Veränderungsprozesse bewirkt Gott eben durch diese Mittel. Und ich möchte euch und uns allen den Blick dafür schärfen, dass Gott uns diese Mittel gegeben hat, um uns immer mehr in das Bild seines Sohnes zu verändern. Und dass wir diese Mittel darum nicht hoch genug einschätzen können. Sie sind keine Automatismen. Ich habe da in der Einladung geschrieben, es ist nicht etwas, was ich wie jeden Tag ein Glas Brausetablette trinken muss und dann geht es mir irgendwie automatisch besser. Das ist nicht gemeint. Wie das gemeint ist, davon wollen wir reden. In vergangenen Jahrhunderten war die Kirche von Jesus Christus sich bewusst, dass die Veränderung des Charakters, die Veränderung von gebeugten und geschwächten Seelen in das Bild von Jesus Christus, dass das die Aufgabe der Kirche ist. Menschen, die zerschlagenen Geistes sind, Menschen, die betrübt sind, Menschen, die Probleme haben, Menschen, die das Leben nicht verstehen oder nicht mehr verstehen, Menschen mit Schwierigkeiten oder auch ganz normale Menschen wie du und ich, dass diese Menschen verändert werden in das Bild von Jesus Christus, das ist die Aufgabe des Christen, das ist die Aufgabe der Kirche, der Gemeinde Jesu Christi. Ich habe 2 Bekenntnisse, Texte von alten Bekenntnissen, das Westminster-Bekenntnis aus dem Jahr 1647 sagt dazu, Der allgemeinen sichtbaren Kirche hat Christus den Dienst, die Aussprüche und die Sakramente gegeben, um die Heiligen in diesem Leben zu sammeln und zu vervollkommnen, und er sorgt durch seine eigene Gegenwart und seinen Geist gemäß seiner Verheißung dafür, dass sie dies auch bewirken. Also, hier wird etwas von dem deutlich. Die Sakramente, der Dienst Christi, die Aussprüche, das ist das Wort, die Verkündigung und die Sakramente, die sind gegeben, um die Heiligen zu sammeln, um sie zum Glauben zu rufen und zu vervollkommnen, damit sie eben wachsen in der Heiligung. Und er sorgt eben dafür auch durch seinen Geist, nicht durch die Dinge an sich, sondern durch seinen Heiligen Geist, dass das auch geschieht. Dann der zweite Text ist aus dem Helvetischen Bekenntnis, das ist etwas älter, 100 Jahre älter. Sakramente sind aber geweihte Handlungen, die von Gott selbst eingesetzt sind und die bestehen in seinem Worte, in den Zeichen und den bezeichneten Dingen, durch die er in der Kirche die Erinnerung an seine höchsten, dem Menschen erwiesenen Wohltaten festhält und stets erneuert, durch die er ferner seine Verheißungen besiegelt und das, was er innerlich gibt, äußerlich darstellt und gleichsam augenscheinlich macht, also sichtbar macht, und so unseren Glauben durch die Wirkung des Geistes Gottes in unseren Herzen stärkt und mehrt. Das ist ein komplizierter Satz. Kauft euch das zweite helvetische Bekenntnis und studiert es, lest es. Es ist wertvoll und in vielen Teilen auch wirklich seelsorgerlich geschrieben. Man kann das immer wieder lesen. Kurz zusammengefasst, die Sakramente, das, was sie bezeichnen, die bezeichneten Dinge, sind dazu da, dass unser Glaube, unser Herz gestärkt wird und der Glaube in uns vermehrt wird und diese Veränderung bewirkt. So viel dazu. Wir wollen jetzt diese Sakramente in Anführungszeichen oder diese Gnadenmittel im Einzelnen anschauen und uns fragen, wie wirken diese Dinge denn Veränderung in uns? Deswegen sind wir ja hier. Wir wollen wissen, wie funktioniert das? Wie geht das? Wie kann ich das praktizieren? Wir wollen ja alle praktizieren und wissen, wie geht das? Darfst du nochmal drücken da? Die Gnadenmittel, klick, 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 das Wort Gottes, dann die Taufe, das Abendmahl und das Gebet. Das ist die Reihenfolge, wie ich sie aus einer systematischen Theologie herausgeschrieben habe, und ich gehe dieser Reihenfolge entlang. Zunächst also das Wort Gottes. Genau, mal das Ila. Nein, das hast du schon, ist gut. Das gehört dazu. Ja. Also es ist ein Acker und wir wissen alle, was das bedeutet. Der Acker, und der Vogel ist auch schon da, der wartet, dass den Samen rauszureißen, wenn der Sämann kommt, aber darum geht es jetzt nicht. Die Bibel ist das wichtigste aller Gnadenmittel, würde ich jetzt einmal so behaupten. Durch die Predigt des Evangeliums, durch die Predigt biblischer Texte werden Menschen bekehrt und werden bekehrte Menschen verändert. Immer wieder in Gottes Angesicht gestellt, immer wieder erleuchtet, immer tiefer in die Wahrheit hineingeführt, immer mehr lernen sie verstehen, was das Evangelium in ihnen bewirkt und welche Auswirkungen es hat. Wir stellen uns das so vor, wir sitzen im Gottesdienst und der Prediger verkündigt eine biblische Wahrheit, indem er einen bestimmten Text in der Bibel auslegt. Der Hörer nimmt diese Auslegung auf, der Prediger erklärt gewisse Dinge und der Hörer versteht und sagt, ja, das kann ich nachvollziehen, das ist in sich schlüssig, das ist in Ordnung so. Aber das heißt noch nicht, dass schon etwas geschehen ist beim Predigthörer. Das heißt noch nicht, dass da Veränderung eingesetzt hat. Denn erst wenn der Heilige Geist mit seiner Kraft das gesprochene Wort begleitet, fängt der Hörer an aufzumerken, fängt an wirklich Dinge zu erkennen und auch zu erfahren, was das Wort meint. Und dann fängt es an, bei dem Hörer Veränderung zu bewirken. Die Effektivität des Wortes, das gepredigt wird, hängt wesentlich vom Wirken des Heiligen Geistes ab. Es kann auch sein, und es kommt auch oft vor, dass ich in der Predigt sitze, dass ich alles verstehe, aber genauso aus dem Gottesdienst hinausgehe, wie ich hereingekommen bin. Ich sage vielleicht sogar, das war eine tolle Predigt, das war eine engagierte Predigt, da habe ich jetzt mal was Neues gehört, das war jetzt mal so richtig, da ging mal so richtig die Post ab. Aber es hat nichts bewirkt, es hat keine Auswirkung. Ich gehe raus, finde das toll, aber am Sonntagabend ist alles wieder weg und ich habe keine Ahnung mehr, was der Prediger gesagt hat und ich habe vor allem keine Ahnung, was das mit meinem Montag, mit meinem Dienstag und mit meinem Samstagmorgen zu tun hat. So. Das Gehörte hat keine Auswirkung in meinem Leben. Und das kann verschiedene Gründe haben. Das kann verschiedene Gründe haben. Meistens sucht man den Grund zuerst beim Prediger. Der Prediger war nicht vollmächtig. Oder der Prediger hat eine komische Sprache. Da hat mir neulich jemand erzählt, der Prediger, der hat so einen schlimmen Dialekt, ich halte das fast nicht aus. Und deswegen möchte ich nicht mehr in diesen Gottesdienst gehen. Da denke ich, der kann sagen, was er will, der Prediger. Der hat gar keine Chance. Das kommt bei dieser Person nicht mehr an. Das wäre schade. Also der Hörer muss gewisse Voraussetzungen mitbringen. Jesus erklärt das in diesem Gleichnis vom Sämann. Dieses Gleichnis redet davon, was beim Hörer richtig sein muss. Nicht so sehr beim Sämann, der sät einfach, sondern beim Hörer. Der Sämann sät den gleichen Samen auf verschiedene Untergründe. Etwas geht da in die Wiese daneben, das meiste hier auf den Acker, einiges da vorne so bei den Steinen und dann gibt es noch Dornen, die sehen wir jetzt hier nicht. Es wird also auf verschiedene Untergründe gesät. Auf drei Untergründen wächst zunächst ein Spross hervor, auf dem einen wird der Same sofort von den Vögeln gefressen. Nur auf einem Untergrund bringt der Same richtige Frucht. Und Jesus erklärt wo. Jetzt kannst du den Text zeigen. Nochmal. Genau. Lukas 8, Vers 15. Da sagt Jesus, das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort gehört haben, oder das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Hier sehen wir, dass das Predigthören eine moralische Angelegenheit ist. Mein Herz muss, kannst mal drücken, redlich und gut sein. Damit sagt Jesus, es kommt auf meine innere Einstellung drauf an. Wie sitze ich in der Predigt, im Gottesdienst? Sitze ich mit einem redlichen und guten Herzen? Bin ich lernbereit? Bin ich willig aufzunehmen, was der Prediger mir durch die Predigt sagt, auch wenn er einen schwierigen Dialekt hat? Die Frage, wie ist mein Herz beschaffen, ist von wesentlicher Bedeutung, wenn die Predigt fruchten soll. Ein weiteres, kannst du noch mal drücken, dann das Bewahren. Ich muss das Wort bewahren. Man könnte da auch übersetzen, aufbewahren. Ich muss es im Gedächtnis behalten. Ich muss die Überlieferung bewahren. Das heißt, ich muss mich weiterhin damit beschäftigen. Es geschieht nicht automatisch. Oft, ich kann das bekennen, vielleicht ist es eine Sünde, aber wenn ich abends am Sonntag überlege, was habe ich heute eigentlich gepredigt? Nicht, was habe ich gehört in der Predigt, was habe ich gepredigt? Dann muss ich oft selber denken, ja, was habe ich jetzt heute schon wieder gepredigt? Obwohl ich mich eine Woche lang mit dem Text beschäftigt habe. Also, ich bin da nicht ausgenommen von dieser Oberflächlichkeit, schnell über den Text zu gehen, Dinge zu sagen und abends nicht mehr zu wissen, was senkt sich da in mein Gedächtnis. Das Bewahren ist ein wichtiger Punkt. Ich muss das Gehörte bewahren. Am besten, ich schreibe es auf. Darum haben wir begonnen, Bleistifte hinzulegen und wir haben Gottesdienst, Handzettel, damit die Leute aufschreiben können und damit sie es bewahren können, was sie gehört haben. Und vor allem im Nachhinein darüber nachdenken und zu fragen auch, wie kann ich das in meinen Alltag einbauen? Was bedeutet diese Wahrheit am Montagmorgen, wenn mein Chef unzufrieden ist mit meiner Arbeit? Der Prediger kann nicht für 60 bis 80 Leute einzeln die Beispiele bringen. Das kann er nicht, das geht nicht. Dann wäre er lange am Predigen und das ist ja auch wieder nicht gut. Also muss der Hörer selber ein bisschen etwas tun und zu fragen, das tönt ja jetzt alles gut, aber was bedeutet das für mich? Man kann den Prediger auch fragen, kannst du mir mal helfen? Meine Situation hast du heute nicht geschildert. Sag mir bitte, wie soll ich das in meiner Situation anwenden, wenn ich selber keine Lösung finde? Die wichtigste Frage also, mit welchem Herzen sitze ich da, mit welcher Haltung begegne ich Gott? Bin ich willig, das Gehörte aufzunehmen, darüber nachzudenken? Kann ich durch die Eigenarten des Predigers hindurch Gottes Reden hören? Vielleicht sogar, wenn der Prediger zerstreut ist, von einem Punkt zum anderen rennt und rast und kein Zusammenhang zu finden ist, kann ich, das ist gefährlich da bei mir, kann ich irgendwo Gottes Reden hören wollen? Weil ich überzeugt bin, wenn der Prediger Gottes Wort auslegt, auch wenn es nicht super klar, deutlich und geradlinig ist, irgendwo muss doch Gott zu hören sein. Mit dieser Haltung sollte ich in der Predigt sitzen. Irgendwo muss doch Gott zu hören sein. Ich will alles dran setzen, um heute Gott zu begegnen. In der Predigt, im ganzen Gottesdienst, aber in der Predigt, dann, wenn es ja darum geht, Gott zu hören. Das sollte die Haltung des Hörers sei, mit einem redlichen und guten Herzen bereit, das Wort zu bewahren. Ich habe ein paar praktische Anwendungen dazu. Ganz drücken hier. Lies den Predigttext vor der Predigt. Wenn du weißt, was der Prediger am kommenden Sonntag predigen wird, dann schlag unter der Woche in deiner Bibel nach. Was wird kommen? Weiter. Stell dir vorgängig Fragen zum Text. Ich weiß nicht, wie euer Prediger funktioniert. Wenn ich die Predigt vorbereite, dann lese ich in der Regel den Text und stelle mir Fragen. Ich für mich, was heißt das? Was steht da über die Taufe? Wie muss ich das erklären? Wie soll ich das selber verstehen? Diese Fragen stelle ich mir und am Schluss der Predigt gehe ich dann nochmal drüber und schaue, habe ich diese Fragen im Text irgendwo beantwortet oder mindestens die drei wichtigsten Fragen beantwortet. Wenn ihr das tut, dann beginnt ihr bereits ebenfalls das zu tun, was der Prediger auch schon getan hat und dann seid ihr schon viel besser vorbereitet. Ihr kommt nämlich mit Fragen und ihr sitzt schon ganz anders im Gottesdienst. Ihr fragt euch, oh, wird er meine Frage beantworten? Wird er es schaffen oder nicht? Und das ist dann wie ein Fußballspiel, oder? Gibt es heute ein Tor oder zwei Tore oder drei Tore? Da ist eine Erwartungshaltung zu spüren. Die nächste, nimm deine Bibel mit in den Gottesdienst. Da kannst du dir auch eine Notiz hinmachen oder ein Fragezeichen rein, ein bisschen mit Bleistift oder so. Nächstes, und schreibe mit, wie gesagt, es ist eine gute Übung, mitzuschreiben, aber nicht zu viel. Nicht die ganze Predigt mitschreiben. Es gibt im Englischen den Ausdruck less ink, more think. Also weniger Tinte und mehr Denken. Also nicht versuchen, so viel mitzuschreiben, dass ich die Predigt nicht mehr mitkriege. Aber es gibt so bestimmte Schwerpunkte, Dinge, die der Prediger zweimal betont. Diese Dinge, die er zweimal oder dreimal betont, die kann man aufschreiben, weil das sind die wichtigen Dinge. Gut, dann nächstes, frage den Prediger bei Unklarheiten. Manchmal läuft Folgendes ab. Da sitzt du in der Predigt und du hörst irgendein Wort, das dich sticht, ein Reizwort. Und sofort geht die Wand runter und du hörst die anderen Dinge nicht mehr so richtig. Und das beschäftigt dich so stark, dass du denkst, stell dir auf, jetzt hat er das gesagt, was er nie hätte sagen dürfen. Und dann ist weg. Und dann geh zum Prediger nach dem Gottesdienst und frage ihn, du, ich hab das so verstanden, hast du das so gemeint? Und dann können viele Dinge geklärt werden. Nächstes, kommt nochmal was. Genau, gehe nochmals die Predigt durch, abends oder so, und suche nach den eigenen praktischen Anwendungen, wenn du in der Predigt keine eigene Anwendung bekommen hast. Gut, so viel zu Gottes Wort. Das ist das Erste, was wir als Gnadenmittel verstehen, und das ist das, was an uns wirkt, wenn wir auf diese Art und Weise mit Gottes Wort arbeiten. Es ist manchmal schon enttäuschend, wenn Leute 30, 40 Jahre im Gottesdienst sitzen, Sonntag für Sonntag, und man merkt irgendwann in einer bestimmten Situation, da ist noch nichts wirklich erkannt worden, weil das Verständnis falsch ist, wie Gottes Wort wirken sollte. Es erfordert unser Mitdenken, unser Mitarbeiten, nicht in einer gesetzlichen Art und Weise, aber so, wie es Jesus schildert in diesem Gleichnis. Gut, das Zweite, die Taufe. Nun, die Taufe, das ist eigentlich etwas, was wir ja die meisten hoffentlich hinter uns haben. Wir sind irgendwann mal getauft worden. So, das war der Eintritt in die Gemeinde Jesu und mit Christus begraben und auferweckt. Und okay, jetzt ist das vorbei. Und wir vergessen, dass wenn Paulus von der Taufe redet, dann hat das etwas mit der Gegenwart zu tun. Die Taufe, die damals geschehen war, das hat ihm hier und jetzt eine große Bedeutung. Und sie hilft uns, zu verstehen, was es mit Veränderung und mit der Umgestaltung, mit der Erneuerung in das Bild von Jesus Christus zu tun hat. Jesus gibt im Missionsbefehl Matthäus 28 Folgendes seinen Jüngern mit, seinen Aposteln: Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn wir das wörtlich übersetzen würden, dann würde das so heißen: Tauft sie in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes hinein. Tauft sie in etwas hinein. Und diese Aussage weist darauf hin, dass es hier um eine Beziehung geht, dass wir in eine Beziehung gebracht worden sind durch die Taufe. In eine Beziehung nämlich mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Der bekannteste Text, vor allem für unsere baptistischen Geschwister, ist Römer 6. Wir haben den hier drauf. Da sagt Paulus etwas sehr Entscheidendes zum Thema Veränderung. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele in Christus hineingetauft wurden, in seinen Tod hineingetauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wie wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der Gleichheit seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Nun, darüber könnte man 3 Stunden reden. Ich habe aber nicht so viel Zeit. Paulus fragt zuerst, sollen wir in der Sünde verharren? Sollen wir weiterhin sündigen? Das ist eine Antwort, die seine Feinde auf das antworten könnten, was er vorher gesagt hat. Ja, also wenn wir gerettet sind, gerechtfertigt sind, dann können wir ja sündigen, da mit der Gnade, oder? Dann können wir sündigen und dann ist alles so. Und dann sagt der Paulus, sollten wir das tun? Ist das die Konsequenz unserer Rechtfertigung, dass wir jetzt einfach fortlaufend weiter sündigen? Die Antwort ist klar, sagt er selber, das sei fern. Sagen wir auch, nein, natürlich nicht. Weg, dieses Argument, sei ferne von uns. Das ist nicht der Fall. Ich bin ja Christ. Nun, wir müssen deutlicher werden. Willst du ständig mit deinem Ehepartner hadern? Mit seinen Eigenarten? Willst du immer wieder eifersüchtig und neidisch auf das blicken, auf diejenigen blicken, die scheinbar das bessere Los gezogen haben im Leben als du, die besser aussehen als du, die intelligenter sind als du, die mehr erreicht haben? Willst du ständig mit Eifersucht und Neid auf diejenigen blicken und unzufrieden sein mit dem, was Gott dir zugeteilt hat? Willst du immer wieder selbstsüchtig nur auf deine eigenen Bedürfnisse blicken und sagen, ich habe auch das Recht, unglücklich zu sein. Ich habe auch das Recht, dies und das zu tun. Willst du immer wieder deine Geschwister gegeneinander ausspielen, indem du schlechte Nachrichten über sie verbreitest? Wenn ich eine schlechte Nachricht über jemanden verbreite, dann hat das für mich erstmal einen positiven Nebeneffekt, weil ich stelle mich über den anderen. Ich richte ihn. Ich sage, ich bin ein bisschen besser. Hast du gehört? Hast du schon gehört, was der getan hat? Hast du schon gehört? Ich habe den Prediger neulich gesehen da. Weißt du, was der mir gesagt hat? Stell dir mal vor. Ist es deine Befriedigung, hauptsächlich die falschen Dinge bei deinem Bruder herauszustreichen? Die falschen Dinge bei deinen Geschwistern? Auch die falschen theologischen Dinge deiner Geschwister? Kann man ja auch. Dann ist man so theologisch, das ist besser. Das ist dann nicht moralisch, sondern theologisch, oder? Immer ständig die falschen theologischen Aussagen, das passt nicht in das Bild meiner Erkenntnis, was der gesagt hat. Willst du immer anderen die Schuld für deine Probleme geben? Immer wieder. Ja, wenn ich nur einen einfacheren Ehepartner hätte, dann ginge es mir viel besser. Es gab mal ein Buch, das Tagebuch eines frommen Chaoten. Und der hat einen Tageeinbruch, einen Eintrag gemacht. Also, wenn ich meine Familie nicht hätte, dann wäre ich in meiner Heiligung schon viel weiter. Die hindern mich, Christus ähnlicher zu werden. Willst du in deiner Unversöhnlichkeit verharren und Dinge immer wieder hervorzupfen, die vielleicht vor 10, vor 15 oder 16 Jahren geschehen sind? Willst du dich immer wieder deinen sexuellen Fantasien hingeben? Das Problem ist, je länger wir Christen sind, desto subtiler wird das. Das ist das Problem. Unsere Sünden, wenn wir 30 Jahre, 35 Jahre Christ sind, unsere Probleme sind nicht mehr so die groben Dinge meistens, so die ganz schlimmen Dinge, die man kennt und weiß von den bösen Leuten aus der Welt oder so. Die sind subtil, die tarnen sich gemein. Und sie tarnen sich gut. Und deswegen brauchen wir unsere Geschwister, weil die kennen diese Dinge bei sich selber nicht so sehr wie bei uns. Aber sie brauchen uns, damit wir ihnen hineinreden können, und wir brauchen sie, damit sie uns hineinreden können und uns freundlich fragen, du, mir ist das aufgefallen bei dir, ist das so? Also, wenn ich sage, sollen wir in der Sünde verharren, dann sind das die Dinge, die ich vorhin angesprochen habe, die sich in meinem Inneren, in meinem Herzen, in meiner Seele, diese Begierden, die da streiten, die da so ihre Fühler ausstrecken und mich in meinem Denken, Reden und Handeln beeinflussen. Das sieht dann ganz anders aus, als sollen wir weiterhin Drogen nehmen, sollen wir weiterhin Leute töten oder so. Das ist nicht das, was uns hier eigentlich beschäftigt. Die Taufe sagt uns, wir sind mit Christus vereinigt, worden, eins gemacht worden. Das geschieht natürlich in der Geistestaufe. Die Wassertaufe ist ein Bild davon. Und das wird ja beschrieben im 1. Korinther 12, mit einem Geist sind wir alle in einen Leib hinein, zu einem Leib getauft worden. Die Taufe hat uns mit Christus eins gemacht, mit ihm vereinigt. Und das muss wirklich Auswirkungen haben. Das hat Auswirkungen. Wenn wirklich Christus in uns lebt, davon redet der Paulus, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann nochmal etwas. Ich habe das mal so gemacht, die eine Taufe, das sind zwei Aspekte von der einen Taufe, die Realität ist die Geistestaufe und das Ritual, die Wassertaufe. Dann gibt es den zwei Resultate sozusagen, ein positives Resultat oder zuerst ein negatives Resultat. Meine Sünde ist abgewaschen. Und das positive Resultat ist eben, ich bin mit Christus vereinigt. Das ist die Wirklichkeit, die die Taufe darstellt. Meine Sünde ist abgewaschen und ich bin mit Christus vereinigt. Und in dieser Vereinigung bin ich mit ihm gestorben. Ich bin mit ihm verwachsen. Ich bin mit ihm gekreuzigt. Das sind diese drei Bilder. Mit ihm gestorben, mit ihm verwachsen, mit ihm gekreuzigt. In dieser Vereinigung mit Christus ist das, was ihm geschehen ist, auch mir geschehen in der geistlichen Realität. Eine neue Wirklichkeit, die zerstörerische Kraft der Sünde überwältigt mich nicht mehr, hat keine Kraft mehr, mich in die Knie zu zwingen. Ich muss ihr nicht mehr dienen, wie ein Sklave seinem Herrn dienen muss. Das heißt nicht, dass die Sünde nicht mehr da ist, sie wirkt in mir. Aber ich kann sie überwinden, ich kann mich von ihr nicht zwingen lassen. Sie kann mich nicht zwingen. Haltet euch der Sünde für tot, sagt der Apostel. Was geschieht, wenn ich einem Toten mit einer Nadel steche? Was passiert dann? Schreit er Aua oder zwinkert er mit dem Auge? Nein, wenn ich ihm ein frisches Stück Zopf mit Honig bestrichen so vor die Nase halte, was geschieht dann? Nichts, nichts. Wenn ich ihm ein Champagnertrüff ins Maul drücke und den Kiefer zuklappe, was geschieht? Nichts. Er ist tot, tot, tot. Es geschieht nichts. Die Sünde kann ihm nichts anhaben. Haltet euch der Sünde für tot. Denkt darüber nach. Ihr sollt euch so verhalten, als wenn ihr tot wärt. Und dann sagen wir vielleicht, ja, aber das ist ja fast unmöglich. Paulus sagt, du kannst es, weil die Kraft von Jesus Christus, die Kraft der Auferstehung in dir lebt, kannst du die Sünde überwinden. Vielleicht Tropfen Schweiß, Tropfen auf deiner Stirn, weil es ein harter Kampf wird, aber du kannst die Sünde überwinden. Die Taufe hilft dir dabei, weil es ein Bild ist, dass ich sagen kann, ich bin mit seinem Geist getränkt worden. Der Geist ist auf mich gekommen. Gottes Kraft wohnt in mir, die stärker ist als die Begierde meines Fleisches. Und darum muss ich der Sünde nicht gehorchen. Christus lebt in mir. Seine Kraft ist stärker. Und selbst wenn ich gefallen bin, sagt die Sünde mir, so wie das Wasser deinen Körper gereinigt hat von der Beschmutzung der körperlichen, so reinigt das Blut und der Geist Jesu, dich von deiner Schuld. Die Taufe kann in der täglichen Versuchung und Anfechtung helfen. Sie soll helfen, darum hat Christus die Taufe eingesetzt. Wir sollen uns daran erinnern und der Apostel Paulus erinnert uns an mehreren Stellen und auch Petrus erinnert uns an mehreren Stellen an die Taufe, wenn es um diesen Kampf geht zwischen Geist und Fleisch. Christian, kritisch, betrachtet immer alles von der kritischen Seite. Seine Frau betrachtet er kritisch, Er nörgelt an ihr herum, er weiß genau, was sie falsch macht, was sie nicht richtig macht, wo sie es besser tun können. Auch die Gemeinde, die Leute in der Gemeinde, auch da weiß er, was alles nicht richtig läuft und dass er viel bessere Ideen hätte, wie das Ganze noch zum Laufen bringen könnte und so weiter. Er ist kritisch und er kritisiert auch die Motive der Leute. Er weiß, dass die Leute eigentlich keine guten Motive haben in dem, was sie da tun. Wie kann die Taufe ihm da helfen? Indem, dass sie ihm sagt, dass sie erst einmal eine Anfrage an ihn stellt, nämlich, kannst du wirklich, nachdem du mit dem Heiligen Geist getränkt worden bist, nachdem Christus deine Schuld abgewaschen hat, nachdem sein Auferstehungsleben in dir und an dir wirkt, kannst du da noch in dieser Kritiksucht verharren? Das ist erst einmal diese Anfrage. Warum ist denn alles kritisch zu betrachten, was die anderen tun? Du kannst es lernen zu überwinden. Du kannst, Christian kann zum Beispiel am Morgen nach dem Aufstehen, am besten noch auf der Bettkante oder spätestens nachdem er seinen dritten Kaffee getrunken hat, wenn er schon ein bisschen denken kann. Manche Leute können an der Bettkante noch keinen klaren Gedanken fassen. Sie schaffen es knapp in die Dusche und verstehen um diese Zeit knapp, dass wenn sie den Wasser Bügel nach vorne drehen, Wasser rauskommt, aber mehr können sie noch nicht. Und dann geht es eine halbe Stunde, bis sie etwas mit Kaffee nachgeholfen, dann denken können. Spätestens dann sollte Christian es sich bewusst machen, dass der Heilige Geist auf ihm ruht, dass der Geist Gottes in ihm wohnt. Und dass der Geist Gottes seine Sünde abgewaschen hat und die Sünde seiner Ehefrau und die Sünde seines Predigers und die Sünde all derer, die ihm das Leben schwer machen. Dass der Heilige Geist ihn in die Gemeinde hineingetauft hat als ein Glied, nicht um diesen Leib kaputt zu machen, sondern um diesem Leib zu dienen. Dafür hat er den Heiligen Geist bekommen, einen Dienst zu tun. Nun, manche denken, ja, kritisieren ist ja auch ein Dienst. Das ist ein Teil eines Dienstes, wie wir gestern bei Brad gesehen haben. Da wird schon auch kritisiert. Aber dann kommt eben auch noch die gute Nachricht. Und die wird dann oft gar nicht gebracht. Die tägliche Erinnerung an die Taufe und die Wahrheit, die die Taufe verkörpert, die verändert mich. Der Heilige Geist wirkt darin, wenn er mich an die Taufe und an diese Wahrheit des Evangeliums erinnert, dass meine Sünde abgewaschen ist und der Geist Gottes in mir wohnt und mich in einen Leib hineingetauft hat. Als praktische Anwendung kann dir vielleicht folgendes Gebet eine Hilfe sein. Martin Luther hat das in seinem kleinen Katechismus, nicht dieses Gebet, aber er hat solche praktischen Hilfen in seinem kleinen Katechismus. Da sagt er also, wenn die Familie zusammenkommt, dann stehen alle um den Tisch und dann sollen sie das beten. Und er war sehr darum bemüht, dass diese geistlichen Wahrheiten der Taufe und der Auferstehung, dass die etwas mit unserem täglichen Leben zu tun hat. Morgens, wenn du aufstehst, tue dies. Wenn du am Tisch sitzt, tue dies. Abends, wenn du wieder ins Bett gehst, tue dies. Also dieses Leben in der Taufe, in der Wahrheit der Taufe, das war Martin Luther sehr wichtig. Also hier eine Möglichkeit, ihr könnt auch etwas Eigenes formulieren, dieses Gebet. Herr, ich danke dir, dass du mich mit deinem Geist in deinen Leib hineingetauft hast. Du hast mich mit deinem Geist reingewaschen von aller Sünde und mich mit neuem Leben und der Kraft des Geistes Jesu erfüllt zum Wohl meiner Geschwister. Lass mich das heute im rechten Moment erkennen, damit ich die überschwängliche Kraft, mit der du in mir wirkst, erfahre. Zu deiner Ehre und meiner Freude. Amen. Dann, ich ziehe Tani noch. das Abendmahl. Wenn wir gemeinsam das Mahl, das Abendmahl einnehmen, dann werden wir durch die Zeichen des Leibes und des Blutes darauf aufmerksam gemacht, dass wir Anteil haben an dem Opfer, das Jesus Christus für uns getan hat. Hier ragen vor allem zwei Dinge heraus. Ja, das kommt noch nicht. Das erste ist das Sündopfer, das Jesus ein für allemal für uns getan hat. Das ist eine Vergegenwärtigung dessen, was Christus einmal für uns getan hat. Indem wir das Opfer annehmen, und das ist ja das Besondere beim Abendmahl, ich weiß nicht, wer hat sich schon gefragt, warum schauen wir nicht einfach zu, wenn der Prediger das Brot bricht und den Kelch trinkt? Das würde ja auch reichen. Warum sitzen wir nicht da und schauen zu, wie der Prediger das stellvertretend für uns tut? Das würde ja auch. Oder sagen wir, wir haben hier Brot und Wein und dann haben wir ein Tuch, das darüber liegt und dann ein kleiner Trommelwirbel und das Tuch weg und der Spot, tada! So, ihr habt es gesehen, Brot und Wein. Friede sei mit euch. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Mit den heutigen technischen Mitteln könnte man noch ein bisschen Rauch und Sound und so. Warum isst jeder Einzelne von uns und warum trinkt jeder Einzelne von uns und nimmt das in sich auf? Weil Jesus gesagt hat, das ist das Zeichen für das vertrauensvolle Annehmen, für das Glauben. Das Essen und Trinken bedeutet Glauben. Ich habe Anteil an dem, was Christus für mich getan hat. Das kommt mir persönlich zugut. Das ist der Sinn, dass wir essen und trinken, unter anderem. Im Heidelberger Katechismus, diese Frage 78, erklärt das sehr schön. Warum nennt Christus das Brot seinen Leib und den Kelch sein Blut? Oder nennt den Kelch den neuen Bund in seinem Blut? Und darum spricht Paulus von der Gemeinschaft des Leibes und Blutes Jesu Christi. Die Antwort: Christus redet so nicht ohne große Ursache. Er will uns damit lehren, wie Brot und Wein das zeitliche Leben erhalten, so sind sein gekreuzigter Leib und sein vergossenes Blut die wahre Speise und der wahre Trank unserer Seele zum ewigen Leben. Darüber hinaus will er uns durch dieses sichtbare Zeichen und Pfand gewiss machen, dass wir so wahrhaftig durch seinen Heiligen Geist an seinem Leib und Blut Anteil bekommen, wie diese heiligen Wahrzeichen mit unserem Mund zu seinem Gedächtnis empfangen werden. All sein Leiden und sein Gehorsam sind uns so gewiss zugeeignet, als hätten wir selbst das alles gelitten und vollbracht. Meines Erachtens eine der unübertroffensten Aussagen dessen, was das Abendmahl bedeutet. Es wird mir bewusst gemacht, es liegt keine Verdammnis mehr auf mir, weil ich das durch das gläubige Annehmen dieses Opfers Anteil daran bekommen habe. Ich werde eins gemacht. Und wir haben ewiges Leben, so wahr wir das Brot zerkauen und den Wein trinken. So wie das wirkt in mir zum Leben, zum physischen Leben, so wirkt das Opfer Christi zu meinem geistlichen Leben. Darum redet Jesus eben vom Essen und Trinken, wenn er Vertrauen oder im Glauben annehmen meint. Das Zweite, was herausragt, ist die Tatsache, dass wir alle von dem Leib und dem einen Blut leben. Denn ein Brot, ein Leib sind wir. Kannst du, ja, nächst. Genau. Wir nehmen alle teil an dem einen Brot. Der Apostel erinnert uns daran, weil die Gemeinde in Korinth diesen Grundsatz vergessen hatte. Stellen wir uns einmal vor, die Christen in Korinth, die haben das Abendmahl missbraucht. Vermutlich haben die zusammen ein Gemeinschaftsmahl gefeiert und anschließend noch das Abendmahl anschließend an dieses Gemeinschaftsmahl gefeiert. Und die einen kamen etwas später, die Ärmeren, geht man davon aus, dass die etwas später zu diesem Mahl kamen, und die haben zu viel Wein getrunken und viel zu viel gegessen, sodass die Ärmeren nichts mehr hatten. Und so ging das vermutlich Sonntag für Sonntag. Da wurde das Mahl des Herrn zweckentfremdet. Und Paulus sagt, einige sind betrunken. Stell dir das mal vor, einige haben zu viel Wein getrunken in einer gottesdienstlichen Feier, wo es darum geht, über das nachzudenken, was Christus für uns getan hat. Und dann sagt er, weil das bei euch geschieht, sind einige körperlich krank geworden und einige bereits gestorben. Diese Sünde richtet Gott unter euch, weil das Mahl des Herrn eben ausdrückt, dass wir alle zusammengehören. Als Volk Gottes, wenn wir als Gemeinde das Abendmahl nehmen, dann demonstrieren wir damit auch, dass wir alle von diesem einen Christus leben, dass wir zusammengehören. Mein Bruder, meine Schwester links und rechts von mir, die sind ebenfalls in Christus hineingefügt worden und sie leben ebenfalls von dieser großen Gnade, die Gott erwiesen hat. Wenn der Geist Gottes durch das Mahl diese Wahrheit in Erinnerung ruft, dann geht es darum, dass wir klären, lebe ich im Streit? Ich bekenne hier Einheit in der Gemeinde. Ist das auch so in meinem persönlichen Leben? Oder verachte ich den einen oder die andere? Der Heilige Geist also will uns zwei Wahrheiten aufzeigen. Das wäre da noch nicht, aber das ist gerade Ziel. Die Tatsache, dass das Opfer von Jesus zu meinem Opfer geworden ist und dass ich ewiges Leben habe durch das, was Christus getan hat. Und das Zweite, dass mein Bruder und ich von dem einen Opfer leben und abhängig sind. Und wenn ich das Mahl in dieser Haltung einnehme, dann wird das meine Liebe zu Jesus und meine Liebe zu den Geschwistern entfachen und zu einer tätigen Liebe werden. Angenommen, ich lebe unter Schwatzhaftigkeit, möchte immer wieder über andere reden, schlecht über sie reden. Wie kann mir das Abendmahl da helfen? Indem ich vor dem Mahl mir bewusst mache, dass Christus für meine Schwatzhaftigkeit sterben musste. Diese Sünde hat ihn getötet. Sein Leib und sein Blut, die ich da zeichenhaft vor mir sehe, sind das Ergebnis meiner üblen Nachrede. Doch diese Tatsache führt mich der Geist Gottes zur Buße. Ich kann Gott um Vergebung bitten für diese Schuld. Er hat sie getragen. Und andererseits zu großer Dankbarkeit, dass nicht mein Körper getötet werden musste, meine Seele getötet werden musste, sondern Dankbarkeit, dass Christus es für mich getan hat. Und außerdem führt mich der Heilige Geist im Abendmahl zur Wahrheit, dass über diejenigen, über die ich schlecht rede, das sind meine Geschwister. Und wenn ich das weiterhin tue, füge ich dem Leib von Jesus Christus Schaden zu. Und das möchte ich nicht. Möchte einer von uns Christus einen Schaden zufügen? Nein, Christus nicht, aber dem. Das geht aber nicht, denn der ist Christus. Das möchten wir doch nicht. Wir möchten doch Christus nicht schaden. Das werden wir uns ebenfalls bewusst, wenn wir das Mahl einnehmen. Regelmäßiger Gebrauch des Abendmahls führt mich immer wieder dahin, mich selber zu prüfen, meine Beziehungen zu überprüfen. Führt mich immer wieder dahin, mich von Dank Christus gegenüber erfüllen zu lassen. Du kannst hier zum Beispiel, nächste Folie, eine praktische Anwendung wäre, mache dir ein Kärtchen mit zwei Fragen. Es gibt ja diese kleinen Kärtchen hier, da kann man Fragen drauf schreiben. Die erste Frage, mit welchem Bruder, welcher Schwester bin ich uneins? Mit wem muss ich zuerst Klärung und Versöhnung anstreben? Zweite Frage, welche sündhafte Haltung macht mir gegenwärtig besonders Mühe bei mir? Was kann ich vor dem Herrn bekennen? Und auf die Rückseite kannst du zwei Bibelverse schreiben, 1. Korinther 10, Vers 16 und Vers 17. Das eignet sich gut, um irgendwann im Gottesdienst vor dem Abendmahl nochmals gedanklich zu befestigen, was tue ich jetzt hier eigentlich, wenn ich das Abendmahl einnehme. Ich kann das aber auch am Samstagabend tun. Mich am Samstagabend vorbereiten, wenn ich weiß, morgen feiern wir Abendmahl. Nur muss ich dann halt aufpassen, dass bis am Sonntagmorgen nichts mehr passiert. Oder? Also, frühestens am Samstagabend und dann vielleicht nochmals am Sonntag mit so einem Kärtchen, das kann man sich auch im Kopf merken, aber das wäre einfach eine praktische Hilfe. Ich muss ein bisschen mich beeilen. Wie gesagt, zusammenfassend, die Gnadenmittel, Taufe und Abendmahl, sie sind sichtbare Vergegenwärtigungen des Evangeliums von Jesus Christus, die uns angeboten werden, nichts anderes. Sie werden uns angeboten und zeichenhaft vor Augen geführt, was geschieht. Und dadurch wirkt der Heilige Geist in uns, wenn wir diese Dinge in der rechten Haltung praktizieren und annehmen. Zuletzt das Gebet. Das Gebet ist ein besonders schwieriges Kapitel. Wie oft haben wir selber schon die Erfahrung gemacht und selber gesagt und Leute sagen hören, ich habe schon so oft gebetet, aber es hat sich nichts verändert. Und jetzt kommt der und sagt, Gebet sei ein Mittel zur Veränderung. O Herr, befreie mich von der Zigarette. O Herr, befreie mich von dieser Schwatzhaftigkeit. O Herr, befreie mich von der Selbstbefriedigung. O Herr, befreie mich vom Alkohol. Und es ist nichts passiert. Ich bin immer noch der gleiche wie vor 20 Jahren. Ein bisschen mal ging es besser, ein bisschen mal wieder schlechter. Das Gebet als Mittel zur Veränderung, das ist heikel. Weil wir zu schnell denken, ich bete und der Herr tut es dann so wie bei dem Mann, oder? Puff! Und alles ist anders. Und wenn das nicht funktioniert, gehe ich hin und sage, ich habe gebetet, aber hat bis jetzt nicht viel gebracht. Das war meine Erfahrung auch schon. Nun, trotzdem aber ist das Gebet ein Mittel zur Veränderung. Hier ist das Zusammenspiel wichtig von Gebet und meiner Praxis, von dem, was ich tue. Thomas Wohler wird im nächsten Vortrag etwas darüber sagen, wie üben wir praktisch ein dann diese Dinge. Das Gebet ist von grundlegender Bedeutung. Johannes Calvin hat gesagt, dass wir am Boden liegen, hungernd und beinahe völlig verarmt, ohne geistliche Segnungen, während Christus in seiner Herrlichkeit zur rechten Hand Gottes sitzt, gekleidet mit der höchsten Macht des Reiches, muss unsere Faulheit und der Beschränktheit unseres Glaubens angerechnet werden. Also unsere Unfähigkeit, Veränderung zu erleben, Christus ähnlicher zu werden, das hat nichts mit Christus zu tun. Denn er ist gekleidet mit aller Macht, mir ist gegeben, alle Autorität im Himmel und auf Erden. Er sitzt in seiner Herrlichkeit mit Kraft gekleidet. Also an Christus kann es nicht liegen. Es muss etwas mit mir zu tun haben. Das hat auf alle Fälle etwas mit mir zu tun. Gut, dann überspringen wir das nächste Zitat. Nein, das ist, glaube ich, genau, das ist gut. Nun, wie ist das mit dem Gebet? Wie geht das genau? Wie können wir beten, dass anhaltende Veränderung geschieht? Wieder, es ist nicht etwas, was über Nacht geschieht. Aber es muss irgendwie etwas sein, was mit unserem Bewusstsein zu tun hat. Es gibt einige Gebete, die uns dabei helfen, vor allem Epheser 1 und Epheser 3 bei Paulus. Paulus betet im Epheser 3, Vers 14 folgendes. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Du kannst da mal drücken, das wird jetzt fett, genau. Paulus nennt hier erst einmal seine Haltung. Ich beuge meine Knie. Ich nehme an, dass er das getan hat, wirklich, aber es geht nicht so sehr jetzt nur um die Gebetshaltung, sondern um die Haltung, ich knie vor dem höchsten Gott. Er ist Gott und ich bin ein Mensch. Und in dieser Haltung nahe ich dem Allmächtigen, auch in dieser inneren Haltung. Du bist der ewige Vater, von dir kommt die ganze Schöpfung und ich bin ein Geschöpf und ich bin eine neue Kreatur. Du hast neues Leben in mich hineingepflanzt. Dann Vers 16, kannst du drücken. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Das ist das erste Anliegen. Paulus bittet darum, dass Gott uns mit Kraft am inwendigen Menschen stärkt. Und das ist die innere Person, dass Gott uns mit seiner Kraft an unserem Verstand, an unserem Denken stärkt, dass er unseren Willen stärkt und dass er auch unsere Gefühle stärkt, verändert. Also die ganze innere Person soll durch Gottes Kraft gestärkt werden. Jetzt sagt er, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Also da ist viel, viel, viel mehr möglich, das lesen wir dann nach unten, als du beten und denken kannst. Bitte, Herr, lass mich diese Kraft erfahren. Vers 17 dann, hier wird das Ziel genannt und das ist genauso wichtig, das Ziel. Damit der Christus durch den Glauben in meinem Herzen wohnt und ich in Liebe gewurzelt und gegründet bin. Das Ziel der Stärkung ist, dass Christus in mir wohnt, dass Christus in mir Gestalt annimmt. Sehen wir, das ist das Thema unserer Konferenz. Gebet darum, Herr, lass deine Kraft so in mir wirksam sein, dass Christus in mir Gestalt annimmt. Vers 17. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Also, ich soll immer mehr verändert werden und erkennen und erfahren, was die Liebe Christi bedeutet und das ist ja eigentlich irgendwie widersinnig, oder? Also damit ich erkenne die Erkenntnis übersteigende Liebe Christi. Also ich soll etwas erkennen, was ich gar nicht erkennen kann, was meine Erkenntnis übersteigt. Vielleicht ist es ein Wortspiel, ich habe das zu wenig exegetisch auseinandergenommen, aber das Erkennen im Hebräischen, und Paulus war ja ein Hebräer, das Erkennen bedeutet immer auch erfahren. Ich erfahre etwas an mir. Ich habe eine Begegnung. Ich begegne. Das Erkennen bedeutet begegnen, erfahren, eine Begegnung haben. Etwas, was meine Erkenntnis übersteigt, was ich mit dem Kopf nicht erkennen kann. Ich muss es eben erfahren, damit ich erfüllt werde zur ganzen Fülle Gottes. Das heißt nicht, dass ich zu einem Gottmenschen werde, aber dass ich zu dem werde, zum Äußersten, was Gott mir zugedacht hat, an Heiligkeit und Christusähnlichkeit. Und dann letzte Verse da noch, eben, jetzt werden wir fragen, ja, das tönt alles so wunderbar, aber das kannst du bei mir vergessen. Also da bin ich noch irgendwo ganz weit weg. Und Paulus sagt darum, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, weil die Kraft in uns wirkt. Es gibt Dinge, die können wir uns nicht mal erdenken, dass die in unserem Leben möglich werden, wenn wir Paulus hier ernst nehmen. Aber damit macht er uns Mut. Es ist ja nicht deine Sache, sondern es ist Gott, der das bei dir tun kann, mehr als du erbeten kannst. Du hast vielleicht zu wenig Glaube, aber noch mehr als du überhaupt denken kannst, dass möglich ist. Gut. Das ist hoffentlich nicht eine Überforderung. Also der Vortrag war schon eine Überforderung, weil wir haben da so viel reingepackt. Aber dieses Gebet war hoffentlich nicht eine Überforderung, sondern eine Ermutigung, dass viel mehr möglich ist, als ich gedacht habe, Christus ähnlicher zu werden. Und sehen wir haben gestern das angetönt, Christus hat uns alles gegeben dazu. Ich werde in der Predigt morgen dazu etwas sagen. Christus hat uns alles zur Verfügung gestellt in der Gemeinde. Er hat uns die Gnadenmittel gegeben, das Wort Gottes, das uns verändert, die Zeichen, die Taufe, Abendmahl. Er hat uns das Gebet zur Verfügung gestellt und er hat uns Geschwister zur Verfügung gestellt, die uns darin helfen, die uns ermutigen, die uns auf dem Weg leiten, die uns begleiten. Christus hat uns alles gegeben, was notwendig ist. Als praktisches Beispiel zum Schluss, mach diese Bitte, schreib etwas daraus, was du verstanden hast von diesem Gebet oder von Epheser 1. Schreib das in ein Büchlein für dich und bete das täglich. Nicht als ein Runterraspeln, sondern in der Gegenwart von Gott. Bete darum, dass Christus dir in diesem Punkt, vielleicht nennst du auch nur einen Punkt, Herr, lass mich im Punkt meines Zweifelns an deiner Existenz oder meines Zweifelns, dass es mein Ehepartner gut meint mit mir oder was auch, lass mich an diesem Punkt diese Kraft erfahren. Bete das und vertraue darauf, dass Gott mehr tun wird, als du kannst, verstehen kannst und bieten kannst. Ich hoffe und bete, dass Gott uns durch diesen Vortrag ein wenig mehr Hilfen gegeben hat oder ein Verständnis, wie die Gnadenmittel uns helfen können, in unserem Wachstum Jesus ähnlicher zu werden. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich denke, wir machen gleich eine Pause, weil jetzt doch schon einige Zeit vorbei ist.